Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute Linda Staude, sie ist uns zugeschaltet. Sie war lange Jahre Korrespondentin in Nairobi, ist erst seit wenigen Wochen wieder in Deutschland. Guten Morgen, Frau Staude.
Schönen guten Morgen.
Sie sind ja sozusagen jetzt Wiedereingewöhnerin, zurzeit nach 5 Jahren in Ostafrika mit riesigem Berichtsgebiet, darüber werden wir noch viel reden. Frau Staude, gibt es sowas wie einen Klang, einen Duft, irgendwas Sinnliches, was Sie ganz spontan mit Nairobi verbinden?
Ja, wenn wir über Geräusche reden, dann ist das wenig romantisch. Das ist nämlich das Verkehrschaos in Nairobi. Es gibt einen Platz, wo die Matatus, die Kamikaze-Minibusse, mit denen da öffentlicher Nahverkehr stattfindet, parken. Und dort sind die Ausrufer unterwegs und schreien die Preise heraus. Und das ist laut und es ist wimmelig. Und an das denke ich sofort als erstes. Wenn wir über was Romantischeres reden, dann ist es das Licht. Ich hatte vor meinem Schlafzimmerfenster einen ganz bizarren Baum. Und wenn da morgens die Sonne hinter aufgeht, dann sieht das einfach toll aus.
Mhm. Frau Staude, ein riesen Berichtsgebiet. 16 afrikanische Staaten mussten Sie irgendwie auf dem Schirm haben. Wie macht man das?
Mit Schwierigkeiten, kann man nur sagen. Man muss wissen, dass von der Berichterstattungsseite her nicht jedes Land gleich jedem Land ist. Es gibt zum Beispiel eines, in dem ist in historischer Zeit kein Korrespondent der ARD mehr gewesen. Nicht nur ich nicht, sondern alle meine Vorgänger nicht. Das ist Gabun. Da will nie jemand was drüber wissen. Es gibt einige, da hat auch noch nie wirklich jemand drüber berichten können von vor Ort, weil die keine Journalisten reinlassen. Das ist zum Beispiel Äquatorialguinea. Und die Akkreditierung und die Visa für Journalisten, das ist generell ein Problem, was in vielen Ländern wirklich Schwierigkeiten macht. Also es ist für Touristen fast überall möglich, direkt einzureisen. Man kriegt das Visum am Flughafen gegen eine kleine Gebühr. Das ist wie ein Eintrittsgeld und dann ist man drin. Wenn man das Gleiche als Journalist versucht und sein Mikrofon auspackt, ohne akkreditiert zu sein, dann wird man in einigen Ländern im Knast landen. Und das steht zum Beispiel an allererster Stelle Äthiopien. Und es ist sehr, sehr schwierig, spontan irgendwo hinzufahren. Also ich muss das immer beantragen und das kann bis zum halben Jahr dauern, bevor ich überhaupt ein Visum bekomme.
Aber eigentlich ist es doch verrückt, Frau Staude. Man ist Korrespondentin in Polen, in Frankreich, in Italien und in, ich sage es jetzt bewusst so pauschal, in Afrika. Und das hören Sie ja oft genug in irgendwelchen Sendungen. Unsere Korrespondentin in Afrika. Sagt das nicht alles über den Blickwinkel, der drauf geworfen wird?
Ja, da muss man auch leider, sich muss sich die ARD so ein bisschen in die eigene Nase fassen. Also man muss einfach mal gucken. Also wir haben für Afrika 4 Korrespondentenplätze, 4 Korrespondenten. Wobei eines davon, das Studio Kairo, ist eigentlich mehr für Nahost zuständig. Das ist nur geografisch auf dem afrikanischen Kontinent. In Amerika haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, 10 Leute sitzen.
Allein in Washington.
Ja, über Washington und dann haben wir noch New York und dann haben wir noch LA. Also da ist ein Ungleichgewicht zugunsten von Ländern, die wir für wichtiger halten, sagen wir mal so. Die USA stehen an allererster Stelle, aber natürlich auch die europäischen Staaten, wie zum Beispiel Polen. Also ist Polen so wichtig wie der ganze afrikanische Kontinent? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen, aber es ist schon so, dass man auch als Afrika-Korrespondent gucken muss, wer dann Interesse an den Beiträgen hat, die man macht. Klar, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, dann wird das überall vermeldet, aber all das andere, was auf dem afrikanischen Kontinent passiert, das ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger zu verkaufen.
Allein in Kenia, in dessen Hauptstadt Nairobi sie ja ihr Quartier hatten, soll es 40 verschiedene Sprachen geben. Heißt das nicht mal, eine Kenianerin kommt ohne Dolmetscher durch ihr eigenes Land?
Das ist zweifellos richtig. Also es gibt natürlich die gemeinsamen Landessprachen. In Kenia sind das zwei. Das ist Englisch als die Sprache der ehemaligen Kolonialherren und es ist Kiswahili als die afrikanische Landessprache. Aber es gibt bestimmte Volksgruppen, da kommen sie auch mit Kiswahili nicht weiter. Wenn sie zum Beispiel über die Maasai berichten wollen, dann brauchen sie einen Dolmetscher, der Maasai kann. Maasai ist eine Sprache, die eben nur von den Maasai gesprochen wird und die Maasai weigern sich auch Kiswahili zu lernen, weil viele von denen sich auch weigern, in die Schule zu gehen. Also das bedeutet, egal wo man hinkommt, man braucht immer einen Dolmetscher innerhalb von Kenia und in den anderen Ländern schon mal gleich sowieso.
Und das sind wirklich Sprachen, also nicht so sehr, sehr ausgeprägte Dialekte. Ich meine, wenn jemand in Bayern auf dem Markt kauft und wird dann auf den Fischmarkt verschlagen, versteht er auch nicht viel, aber es steht zumindest überall Kartoffeln dran. Also es sind richtig Sprachen.
Das sind Sprachen und die sind zum Teil auch wirklich überhaupt nicht miteinander verwandt. Ja. Also es gibt Sprachgruppen, wie die Bantu-Sprachen oder die Neloten-Sprachen, aber es sind diese untereinander sind komplett unterschiedliche Sprachen. Also wenn mein Producer, der Kenianer ist, der mehrere kenianische Sprachen kommt, wenn der ins Maasai-Gebiet kommt, versteht er auch kein Wort.
Da müssen Sie auch sehr viel Vertrauen in andere Menschen, in Übersetzer, in Dolmetscher, in Leute, die landeskundlich sehr bewandert sind. Haben Sie zugleich ein gutes Vertrauen in Hände, Füße, Blicke, Gesichter, die womöglich oft mehr sagen als Worte? Denn ich meine, man kann ja auch nicht jede Übersetzung sofort abkaufen.
Das ist richtig. Also es ist mit Schwierigkeiten verbunden, wenn es zu Konfliktregionen kommt. Weil da kommt natürlich auch ein Sicherheitsaspekt dazu. Wenn es erstmal nur darum geht, die Menschen zu verstehen, dann ist das ausgesprochen lästig, wenn eine Übersetzung nicht korrekt ist, weil ich antworte mit meinen Fragen ja auf die Antworten, die ich übersetzt kriege. Und wenn mir nicht übersetzt wird, was der Mensch tatsächlich gesagt wird, dann machen meine Fragen unter Umständen auch überhaupt keinen Sinn. Und es ist auch so, wenn ich zum Beispiel in Eritrea gewesen bin, da habe ich einen Übersetzer von vor Ort. Aber kann ich dem trauen? Das heißt, wenn ich zurückkomme, dann lasse ich das alles nochmal übersetzen von jemandem, von dem ich weiß, dass er mir tatsächlich sagt, was da gesagt wird. Und das ist zum Teil auch tatsächlich nicht dasselbe. Also es ist immer, wie man so schön sagt, lost in translation. Also man muss Abstriche machen an dem, was tatsächlich vor Ort möglich ist, weil man eben nicht hundertprozentig wissen kann, ob das, was einem übersetzt wird, auch tatsächlich gesagt wurde.
Sind Sie mal in Situationen gekommen, wo Sie vollkommen sprachlos waren, mit und ohne Übersetzer? Alles nicht hinhaute.
Also ich bin einmal in Äthiopien gewesen und auch in Äthiopien hat auch, ich glaube, es sind 80 Volksgruppen und auch alles mit unterschiedlichen Sprachen. Und da sind wir irgendwo mitten auf dem Acker in einem Dorf gewesen, auf einem Dorfplatz. Und dieses ganze Dorf sprach nur seine lokale Muttersprache. Und die Übersetzerin, die ich damals dabei hatte aus Addis, die sprach nur Amharisch und natürlich Englisch. Und dann hat man in diesem Dorf einen Menschen aufgetrieben, der ein bisschen amharisch konnte. Und das lief dann wirklich so nach dem stille Postverfahren. Ich stelle meine Frage in Englisch, die Übersetzerin übersetzt in amharisch. Der junge Mann, der das konnte, übersetzt dann für das ganze Dorf in diese lokale Sprache. Dann wird geantwortet und das Ganze geht dann wieder den ganzen schönen Weg zurück. Hat stundenlang gedauert, es war aber auch sehr lustig.
Das muss ja auch in anderer Beziehung sehr lehrreich gewesen sein, wenn sich ein ganzes Dorf um einen kümmert und einen im Grunde nicht versteht.
Ja, und es ist auch, also ich meine, die waren eigentlich, in Äthiopien, wie gesagt, ist mit der Presse, das ist nicht ganz so einfach. Also die waren erst sehr, sehr zögerlich, überhaupt mit mir reden zu wollen. Und versuchen Sie mal, jemanden zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee ist, ihre Geschichte zu erzählen, wenn der sie nicht versteht. Also von daher ist das dann nochmal doppelt schwierig. Mhm. Aber es ist mir gelungen. Sie haben dann hinterher mit mir geredet und sie haben wirklich an dem Nachmittag alles stehen und liegen lassen. Die standen alle auf diesem Dorfplatz und wollten mit mir reden.
Unter dem Palaverbaum.
Genau. Mhm.
Den gibt's wirklich?
Ja, ich glaube nicht unter diesem Namen, aber der Dorfplatz hatte einen großen fetten Baum in der Mitte, der Schatten gespendet hat. Und da wir da über 40 Grad im Schatten hatten, war das sehr angenehm.
Jetzt erzählen Sie wahrscheinlich von einem doch entlegenen Dorf auf dem Lande. Nairobi ist ja eine Millionenstadt. Wenn 40 Ethnien in einem Land leben und jede auch für ihre eigenen Interessen kämpft, auf die Eigenständigkeit pocht, funktioniert da eine Großstadt wie Nairobi als Melting Pot?
Ja, in Nairobi funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Eigentlich funktioniert es in anderen Landesteilen auch sehr gut, bis es zu Wahlen kommt. Das Politische ist sehr, sehr schwierig in einem Land, was eigentlich wie man in Englisch sagt, Tribalism, also dieses Konzentrieren auf die eigene Volksgruppe, die dieses Problem nicht wirklich gelöst hat. Denn Nationalstaat ist ja den afrikanischen Staaten in den meisten Fällen übergestülpt worden. Das gab es in Afrika nicht, einfach weil die Einheiten dort so viel kleiner sind. Und Kenia hat, anders als zum Beispiel Tansania, nie versucht, eine wirkliche Einheit zwischen diesen Volksgruppen zu schaffen. Und das führt dazu, dass es eben auch, ja, wenn je nachdem, wer an der Regierung ist, eine Bevorzugung der Volksgruppe gibt, aus der die Regierung oder der jeweilige Minister oder der jeweilige Senator kommt. Und das führt auch dazu, dass es dann zu den Wahlen Konflikte gibt, einfach weil Menschen ja diese Nachteile genießen, die nie an der Regierung waren oder nie die Chance haben, an der Regierung zu sein. Und dann kommt es auch zu Unruhen, wie das 2007, 2008 der Fall war, als über 1000 Menschen schon gestorben sind.
Heißt das, man ist denn nicht in erster Linie Kenianer, sondern man fühlt sich seiner Volksgruppe zugehörig?
Ja, die eigene Volksgruppe ist sehr, sehr wichtig. Also es wird schon gesagt, ich bin Kenianer, aber wie gesagt, sobald es politisch wird, sobald Wahlen anstehen, dann bin ich nicht mehr Kenianer, dann bin ich plötzlich Kikuyu, dann bin ich Luo und ich mache auch das, was meine Anführer mir sagen. Und es gibt inzwischen harte Gesetze in Kenia gegen diese sogenannte Hate Speech, gegen diese Hassreden, weil es gibt eben Anführer, die da auch wirklich aufwiegeln und sagen, haha, ihr müsst eure Nachbarn angreifen. Und da gibt es inzwischen eine Kommission, die greift da richtig hart durch.
Frau Staude, Nairobi ist ja eine Stadt der Gegensätze, eine Millionenstadt, wo die Slums direkt grenzen an ganz normale oder zum Teil auch sehr reiche bürgerliche Viertel. Wie leben die Leute damit in ihrem Alltag?
Überraschend gut. Also man kann sich diese Gegensätze schwer vorstellen, wenn man sie nicht mal gesehen hat. Weil wenn wir über Slums reden, da reden wir ja nicht von Leuten, die ein bisschen weniger Geld haben. Da reden wir über Viertel, in denen die berühmt-berüchtigten Wellblechhütten stehen, in denen es zum Teil keine Sanitäreinrichtung gibt, in denen es keine Wasserversorgung gibt. Man hat jetzt in dem größten Slum Nairobis, was eigentlich mehr so ein Auffangbecken ist, also Kibera für die Leute, die vom Land kommen, die in die Stadt ziehen wollen, ist tatsächlich mal geschafft, Stromleitungen zu verlegen. Die Kenianer betrachten diese Slums nicht als Slums, sondern als, die nennen das Informal Settlements. Das bedeutet, dass die eigentlich nicht da sein sollen, diese Siedlungen, und dass man bei Gelegenheit sie mal abreißen will. Was bei Kibera zum Beispiel, da lebt fast 1 Million Menschen, das ist der totale Witz, die gibt's so lange, wie es Kenia gibt. Aber man hat die ganze Zeit so gesagt, ach, die sind da ja nicht lange, da brauchen wir nichts für tun. Und langsam kommen die auf den Gedanken, dass es vielleicht doch mal eine gute Idee ist, doch was für diese Slums zu tun, weil die eben keine Kurzzeiteinrichtungen sind, sondern permanent. Aber dadurch, dass natürlich die Gärtner, die Hausmädchen, die Nannies, die leben in diesen Slums, die arbeiten in diesen reichen Vierteln. Und das heißt also, es geht nicht nur noch nicht mal nur darum, dass die Leute ja von Ferne sehen, wie diese Häuser der Reichen aussehen, sondern sie kommen ja jeden Tag dahin und sehen, weil sie dort arbeiten, wie das die andere Hälfte lebt. Und dass das so relativ ohne soziale Konflikte abgeht, ist was also mein Verstand nur schwer begreifen kann.
Das erstaunt immer wieder aufs Neue, nicht? Man sollte ja meinen, das ist absoluter Sprengstoff, wenn man selber kein Dach über dem Kopf hat oder so ein Wellblechstück und dann in ein schnickes Haus kommt, dass man irgendwann sagt, ich will zumindest meinen Teil davon. Nicht unbedingt, ich will das auch, aber ich will meinen Teil davon. Zugleich habe ich aus Ihren Berichten ja gelernt, Frau Staude, dass die Slums zwar oftmals kein sauberes Wasser haben und ganz selten Strom, aber dann auch wieder Handys und Hightech. Wie geht das zusammen?
Ja, das eine hat ja mit dem anderen ja erstmal nichts zu tun, weil der große Vorteil mit der Hightech-Geschichte ist, dass das alles mobil läuft. Das heißt also, sie müssen keine Kabel verlegen. Wenn sie den Leuten Wasser oder Abwasser transportieren wollen, dann müssen sie den Boden aufgreifen und richtig investieren. Wenn sie Mobilfunk haben wollen, da stellen sie einen so einen Tower auf, und das ist es dann gewesen. Und das ist für die Kenianer das absolut wichtigste Kommunikationsmittel, ist das Handy und das Internet. Da reden wir über WhatsApp-Gruppen, weil das nichts kostet. Und da reden wir natürlich nicht von den schicken Smartphones, die richtig viel Geld kosten. Aber diese Basic-Variante, diese alten Klötzchen, die hat fast jeder in Kenia. Und nicht nur in Nairobi, sondern mitten auf dem Acker. Also ich habe in Ostafrika eine Netzabdeckung erlebt, die ist besser als in Deutschland. Also ich stehe mitten in der Serengeti, irgendwo auf dem Hügel steht ein Mobiltower.
Aber es ist ja erstaunlich, kann denn die neue App mitten auf dem Acker oder in der Serengeti tatsächlich für einen Menschen wichtiger und hoffnungsvoller sein als ein besseres Dach auf der Hütte?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das so richtig vergleichbar ist, aber die erleichtern das Leben in vielen, vielen anderen Dingen. Also wenn wir zum Beispiel über Urbanisierung reden, es gibt ja unheimlich viele Kenianer, bleiben wir mal bei Nairobi, die vom Lande in die Stadt kommen. Die kommen natürlich nicht nur für sich selbst und für ihr eigenes Leben in die Stadt, sondern die kommen dahin, um ihre Familie zu unterstützen. Das war früher einfach nur dadurch möglich, ich verdiene Geld, setze mich in den Bus, fahre irgendwie mehrere Stunden über den Acker und bringe meiner Familie das Geld. Seit es die extra dafür entwickelte App M-Pesa gibt, geht das alles. Ich sitze in Nairobi, mache eine SMS und das Geld ist bei meiner Familie. Also das erleichtert das Leben auf andere Weise. Da reden wir nicht, dass die deswegen kein Wasser oder kein Abwasser mehr brauchen, aber man kommt halt trotzdem leichter durchs Leben. Und es gibt in Kenia einen Haufen, gerade junge Leute, die Apps entwickeln, die für den afrikanischen Markt gedacht sind. Also M-Pesa hätte in Deutschland vermutlich überhaupt keinen Erfolg, weil jeder eine Überweisung machen kann, weil jeder Plastikgeld hat, weil jeder ein Bankkonto hat. In Kenia ist das nicht der Fall. Das heißt also, da musste man sich eine Alternative einfallen lassen, und die läuft wie Schmitz Katze.
Und man bezahlt über App dann, ne? Oder weist Geld an über App?
Genau, man geht zu dem nächsten M-Pesa-Shop, das sind wie so kleine Kioske, und sagt, ich will jetzt 10.000 Schilling zu meiner Mutter aufs Land schicken. Dann gebe ich dem die 10.000 Schilling, der schickt eine SMS an den nächsten M-Pesa-Shop in dem Dorf von der Mutter, und sie kann das Geld da abholen.
Wir haben darüber gesprochen, dass Afrika eben nicht so auf dem Schirm ist wie europäische Länder, und dass man eben ein Riesenberichtsgebiet abdeckt. abdecken muss. War das für Sie überhaupt möglich, so jenseits von Krisen, Katastrophen, Krankheiten, Berichte auch loszuwerden? Sie haben ja viel nach Geschichten gesucht, weil Sie auch in dem Land wirklich leben wollten und nicht nur die Klischees berichten.
Ja, sicher. Und ich meine, es kommt ein bisschen drauf an, auf welche Programme wir reden. Also wenn wir mal den Deutschlandfunk betrachten, der ist ein großer Interessent an den Geschichten dort gewesen. Wenn ich versuche, das auf Popwellen loszuwerden, das kann man weitgehend vergessen. Also da, gerade da, wo es auf kurz ankommt, wo geredet wird nur noch, da können sie nicht die hintergründige Reportage loswerden, die keinen aktuellen Anlass hat. Das senden die einfach nicht. Aber das ist bei denen ein Programm. Also das hat nichts mit Afrika zu tun, sondern das ist einfach eine Programmentscheidung, dass solche Berichte dort nicht stattfinden. Also da geht es dann wirklich nur, es fällt was wirklich, wirklich Großes um und dann findet Afrika statt. Sonst nicht.
Wir haben ja auch immer so die Idee, Afrika braucht Hilfe, muss aufgebaut werden. Und das stimmt ja auch sehr oft. Aber es stimmt ja auch nicht immer, wenn es eben doch deutlich mehr gibt als Katastrophen, Krankheiten und Korruption. Was macht Ihnen eigentlich Mut, wenn Sie auf Ihre Zeit in Nairobi schauen, Frau Staude?
Also ich finde es super, wie die Afrikaner ja selber versuchen, ihre Probleme zu lösen. Und da ist, und das ist ein ganz trauriges Thema eigentlich, da ist Entwicklungshilfe, wie wir sie früher betrieben haben, einfach völlig kontraproduktiv. Ich bin in Gegenden gewesen, wo die Leute wirklich buchstäblich selbst bei der größten Dürre oder bei der größten Krise auf ihrem Hintern sitzen geblieben sind und gesagt haben, ja, ihr müsst uns helfen. Da ist jede Eigeninitiative zerstört durch Jahrzehnte, dass ihr kriegt es ja sowieso, ihr braucht überhaupt nichts mehr zu tun. Auf der anderen Seite gibt es aber unheimlich viele Jungen. Ich meine, Afrika ist der absolut jüngste Kontinent, den wir haben. Also das Durchschnittsalter, das liegt irgendwie Anfang 20. Das in fast allen Ländern dieses Kontinents. Das heißt also, da ist ein unglaubliches Potenzial an Ideen, an Kreativität, an wir wollen machen und wir wollen uns unser eigenes Leben aufbauen. Da passiert einfach auch unheimlich viel.
Linda Staude ist derzeit mit Ankommen in Deutschland beschäftigt. Bis vor wenigen Wochen war sie Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika in Nairobi. Und Frau Staude, wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, es ruckelt so bei Ihnen. Was ist da los?
Das ist der Tisch in diesem Studio. Ich glaube, das gute alte Deutschland ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Aha, daher knarrt es. Alte Möbel. Knarrt es, ja. Frau Staude, worauf haben Sie sich in Deutschland vielleicht auch gefreut?
Man freut sich auf solche Sachen, wie es funktioniert mal wieder alles. Ich meine, ich habe ja in Nairobi ein relatives Luxusleben geführt, dass ich zum Beispiel von meinem Arbeitgeber, weil der findet, ich müsste eigentlich rund um die Uhr einsetzbar sein, einen Generator gestellt habe. Wenn sie das bekommen habe, wenn sie das nicht haben, da fällt halt alle furznasenlang der Strom aus. Sie haben das totale Verkehrschaos. Wenn sie in Nairobi von einer Ecke zur anderen wollen, da müssen sie mindestens mal eine Stunde einkalkulieren, obwohl es ja, in der Zeit könnte es fast laufen. Also von daher, das sind so bestimmte Dinge, die man in Deutschland einfach nicht berücksichtigen muss, weil ja, man erwartet einfach, dass der Strom aus der Steckdose kommt und dass das Wasser fließt und dass das Abwasser funktioniert und dass man den Pömpel zum Beseitigen von Abwasserproblemen eigentlich doch eher nur zu Zierde im Badezimmer stehen hat. Das ist in Afrika schon anders.
Jetzt sind Sie Ex-Korrespondentin. Gerne oder mit einem weinenden Auge?
Mit zwei weinenden Augen.
Trotz also, des Wassers?
Natürlich. Ich meine, man nimmt bestimmte Einschränkungen des Komforts im Privatleben vielleicht in Kauf. Aber für den Journalisten ist Afrika wirklich das Paradies. Also sie haben alles. Sie haben das gesamte Spektrum der Berichterstattung von Geschichten erzählen, von Leuten treffen, von Reportagen schreiben, positive. Sie haben natürlich auch Krisen und Katastrophen, über die sie berichten. Sie haben Geschichten, die sie anfassen, weil sie scheußlich sind. Und wenn sie mit den Leuten da reden, da müssen sie manchmal selber mit den Tränen kämpfen. Aber es ist alles da, was man sich wünschen kann und worüber man berichten möchte und weswegen man den Beruf irgendwann mal ergriffen hat.
Wenn Sie jetzt wenige Wochen zurück in Deutschland sind, was fällt Ihnen besonders auf jenseits des funktionierenden Wasserhahns? Ich meine, man hat ja auch 5 Jahre Abstand zum eigenen Land, zur eigenen Sprache, zur eigenen vielleicht auch Mentalität.
Es ist mir schon beim letzten Mal, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, ich habe auch schon mal 5 Jahre in Amerika gearbeitet, aufgefallen, dass die Deutschen
unheimlich unfreundlich sind. Und das ist eigentlich, in anderen Ländern ist der Umgangston höflicher. Das mag nicht viel bedeuten, also man ist jetzt nicht direkt absolut befreundet mit jedem Afrikaner, mit dem man spricht. Aber die Kenianer sind höflich. Die begrüßen einen morgens. Es ist sehr wichtig, dass man auch zurückgrüßt. Das wird sehr geschätzt, wenn das passiert. Und wenn ich hier durch Deutschland gehe, dann ist das eigentlich mehr so, ich sage guten Morgen und die gucken einen an und das, was will die denn von mir? Also Terrorist. Also es ist auffällig, dass die Deutschen eigentlich relativ brummelig sind.
Sie sind mit der ganzen Familie wieder unter die brummeligen Deutschen gefallen, Frau Staude. Ihr Mann stammt aus Nigeria. Sie haben zwei Kinder. Wie ist das bislang für die?
Also die Kinder waren erstmal auch total fasziniert davon, dass plötzlich Stadtleben stattfindet. Weil Nairobi ist zwar eine riesengroße Stadt, die ist viel, viel größer als Köln. Also Nairobi hat mindestens 4 Millionen Einwohner, Köln hat gerade mal eine. Aber es findet nicht so Stadtleben statt. Es ist eine Flächenstadt. Entschuldigung, ich habe mir gleich eine deutsche Erkältung eingefangen. Es ist eine Flächenstadt, das heißt also, Transport findet dort mit dem Auto statt oder eben mit diesen lebensgefährlichen Matatus, wenn man irgendwie vorher sein Testament gemacht hat. Aber hier in, man geht nicht auf die Straße und geht die Bürgersteige lang, die es leider auch nicht gibt, und sieht Geschäfte und geht Window-Shopping und es ist ja Leben um einen drumherum. Das ist in Nairobi nicht der Fall. Mhm. Und das ist, finden die Kinder momentan absolut faszinierend. Also wenn ich mit der Kleinen morgens zum Kindergarten gehe, dann bleibt sie vor jedem Schaufenster stehen und deutet nur und schreit und das will ich und das ist doch total interessant und guck mal da. Also da ist einfach viel mehr, was passiert auf der Straße.
Mhm. Zugleich tauchen sie ja auch wieder ein in den gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland, so langsam aber sicher. Und ich erinnere mich an ein Korrespondentengespräch mit Linda Staude, das ist ungefähr 1,5 Jahre her, und da sagte sie fast wutentbrannt, die Flüchtlingskrise ist doch aus afrikanischer Sicht sowieso ein Witz. Wahrscheinlich ein schlechter, aber warum? Was fällt Ihnen da an dem Disput, an dem Klima im Moment auf?
Also aus persönlicher Sicht kann ich einfach nur sagen, also dieser Disput um Flüchtlinge und um Ausländer und um Fremde und die Feindlichkeit, die kommt, der macht mir Angst. Einfach weil meine Familie nun mal schwarz ist, aus Afrika kommt. Zwar alle inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber das sieht man ihnen ja nicht an. Und Köln ist immer noch eine sehr offene Stadt und eine sehr freundliche Stadt und es hat bisher keinen einzigen rassistischen Vorfall gegeben. Aber das möchte ich für meine Kinder auch nicht haben, weil die das überhaupt nicht verstehen können. Die kommen aus einer Stadt, Nairobi, wo Leute aus aller Welt sind. Die haben da eine riesen UNO-Basis, sie haben Botschaften, sie haben alles, was da aus allen Ländern dieser Erde sind da Menschen und da spielen Herkunft, da spielt Hautfarbe, da spielt Sprache einfach überhaupt keine Rolle. Und wenn das plötzlich hier aufkommt, das, wie gesagt, das werden die nicht verstehen. Was, worüber ich mich damals in dem Gespräch so aufgeregt habe, das war wieder der Tisch, Entschuldigung. Das,
wir kennen ihn jetzt.
Das ist die, dass das eine Debatte ist, die aus afrikanischer Sicht wirklich absolut lächerlich ist, weil wir reden hier von Zahlen in einem Land, was reich ist, über die afrikanischen Länder nur lachen können. Also wenn ich auf das winzige Uganda gucke, die alleine haben 2 Millionen Flüchtlinge aus den Nachbarländern aufgenommen und das ist eine relativ permanente Einrichtung und Uganda ist alles andere als reich. Wenn wir über die Zentralafrikanische Republik reden, da ist ein Fünftel der Bevölkerung auf der Flucht und die fliehen nicht nach Europa, die bleiben alle hübsch im eigenen Land beziehungsweise in den angrenzenden Ländern. Und was mich an dieser ganzen Debatte so unheimlich wütend macht, ist, dass das keinen mehr interessiert. Wir gucken nur noch auf die Länder, das ist mein Eindruck, aus denen Flüchtlinge drohen, nach Europa zu kommen. Und alles, wo das nicht der Fall ist, das fällt hinten runter. Das fällt auch bei der Hilfe, beim öffentlichen Interesse, es fällt bei allem hinten runter.
Bestätigt sich einmal mehr ein Klischee auch, wer wenig hat, gibt leichter, ne? Hat man manchmal den Eindruck, wenn Sie von 2 Millionen Flüchtlingen berichten, die allein innerafrikanisch in einem einzelnen Land sind. Also wer weniger hat, gibt anscheinend leichter.
Ja, und Uganda hat tatsächlich eine vorbildliche Flüchtlingspolitik. Also die haben es sogar fertiggebracht. Also was in vielen afrikanischen Ländern der Fall ist, die Flüchtlinge werden in Flüchtlingslagern untergebracht, wo das UNHCR, also das internationale Flüchtlingshilfswerk der UNO, dann auch die Organisation, die Versorgung und all das übernimmt, weil die Länder natürlich völlig überfordert sind. Die können das ja gar nicht bezahlen. Aber Uganda hat gesagt, okay, wir machen das nicht. Wir haben zwar natürlich die Auffanglager, wo die Leute erst einmal ankommen, aber wir geben denen Land, das wird organisiert
organisiert wie kleine Dörfer, sodass die sich nicht wie Flüchtlinge holen. Und obwohl sie in den letzten Jahren ja gerade aus dem Südsudan ziemlich überrannt worden sind mit Flüchtlingen, haben sie diese Politik bisher nicht geändert. Also da kann Deutschland sich mal eine große, große Scheibe von abschneiden.
Linda Staude ist vor kurzem zurückgekehrt mit ihrer afrikanisch gemixten Familie und hat uns erzählt, dass sie durchaus Sorge hat mit Blick auf ihre Kinder wegen des kälter gewordenen gesellschaftlichen Klimas in Deutschland. Zugleich, Frau Staude, gab es ja noch nie so viel Diskussionen, gerade auch mit Blick auf den afrikanischen Kontinent, dass man diesen spätkolonialen Blick ablegen müsse. Es gibt eine zumindest wachsende Sensibilität, zum Beispiel hinsichtlich afrikanischer Kunst, die zurückgegeben wird, weil sie eben erbeutet und geraubt war in kolonialen Zeiten. Es ist ja eine sehr gemixte Diskussion. Wie schätzen Sie die ein?
Also die Europäer haben es einfach bisher total vermieden, aus meiner Sicht ihre koloniale Vergangenheit überhaupt mal aufzuarbeiten. Deutschland hat, die liegt halt einfach schon sehr viel länger zurück, weil die Kolonien ja nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen sind. Aber die anderen europäischen Ländern, die Geschichte, die ist wesentlich jünger, was diese Kolonialzeit betrifft. Und es beginnt langsam, dass man mal guckt, wie ist unsere Einstellung zu Afrika eigentlich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass sie besser wird. Also zum einen, wenn man mal auf die ehemaligen französischen Kolonien guckt. Frankreich hat da noch gewaltig die Finger drin und zieht da auch immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld raus. Und es ist auch diese Debatte um Kunst, das ist der Tatsache geschuldet, dass die afrikanischen Länder jetzt auch mal ein bisschen selbstbewusster werden und solche Sachen auch zurückfordern, was ja in den Abhängigkeitsverhältnissen der Vergangenheit ein bisschen schwer möglich war. Und man kommt auch langsam endlich mal von diesem Entwicklungshilfegedanken so ein bisschen runter, dass der arme Afrikaner ja zu blöd ist, irgendwas alleine auf die Beine zu stellen und die Hilfe der großen Brüder aus dem Westen braucht. Aber es ist immer noch so, dass das, was übrig geblieben ist von der Entwicklungszusammenarbeit, aus meiner Sicht irgendwie jetzt mehr so im egozentrischen oder egoistischen Bereich von Europa ist, wenn wir zum Beispiel über Fluchtursachenbekämpfung reden. Wir unterstützen die Länder, die Fluchtursachen bekämpfen, nicht weil wir diese Länder unterstützen wollen, sondern weil wir die Leute hier nicht haben wollen.
Sagt die leidenschaftliche Korrespondentin Linda Staude. Und Frau Staude, was mich erstaunt hat, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ich hatte es nämlich nicht mehr in Erinnerung, vor Ihrer Zeit in Nairobi waren Sie Korrespondentin in Washington. Das gilt gemeinhin als die Cremeschnitte des Jobs. Vielleicht nicht gerade jetzt im Moment, aber generell bestimmt. Also Washington, respektabler, angesehener, besser geht's nicht. Sie sind von Washington dann nach Nairobi marschiert. Hat Ihnen das nicht gefallen?
Nein, also bei uns sind ja die Verträge automatisch begrenzt. Also ich hatte gar nicht die Wahl. Also nach 5 Jahren müssen sie zurück oder woanders hin. Und ich bin aus Washington auch erst einmal nach Deutschland zurückgekommen und bin dann nach Nairobi gegangen. Aber natürlich ist Washington das Sahnetörtchen. Aber wenn man auf die Berichterstattung guckt, ist es unheimlich viel Politik. Und es ist unheimlich viel Pflichtberichterstattung in Washington. Also ich war zu Zeiten des zweiten Bush-Präsident in Washington. Da war der Irakkrieg, da war Hurricane Katrina, all solche Sachen. Also das sind alles Sachen, die muss man berichten, egal ob man was anderes spannender findet oder nicht. Das heißt also, das, was man in Afrika halt tun kann, ist über Land und Leute zu berichten. Das steht in Washington und in Amerika erstmal in der zweiten Reihe. Das mag sich inzwischen ein bisschen geändert haben, weil die Struktur sich verändert hat und die Korrespondenten besser zusammenarbeiten und sich besser absprechen können. Aber zu meiner Zeit war es schon so, Politik erst und alles, aber dann, wenn dann noch Zeit ist, dann machen wir was anderes.
Was erzählt uns das über Sie, dass Sie so gern in Nairobi waren? Haben Sie so ein Weltentdecker-Gen, so von klein auf an, so hinter jeden Baum gucken wollen?
Ja, ich glaube schon. Also als neugierig, das bin ich nicht nur vom Beruf, das bin ich auch geboren. Und ich finde das einfach, das ist doch das, was unseren Beruf auszeichnet als Journalist. Also ich komme als Journalist, wenn man mich dann ins Land lässt, aber an Leute ran, an die der normale Mensch überhaupt keine Chance hat, heranzukommen. Einfach, weil ich als Berichterstatter auftreten kann und dann auch das Recht habe, Fragen zu stellen, die bei jedem anderen auf völlige Verständnislosigkeit. Warum fragt er mich das? Was geht denn das an? Und wenn ich das vermitteln kann, das ist, warum ich Journalistin geworden bin.
Das klingt, als wären Sie schon wieder auf dem Absprung.
Ich würde gerne.
Ehrlich? Sofort
natürlich.
Wieder?
Also ich wäre auch, wenn man mich gefragt hätte, glatt in Afrika geblieben. Also hätte den Job weitergemacht. Ja. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist ein Automatismus. Aber ja, natürlich. Also ich meine, klar, Deutschland hat auch seine Vorzüge und es ist nett, mal wieder im Funkhaus zu arbeiten und all die Leute, die man zurückgelassen hat, wieder zu sehen und zu treffen. Man muss sich ein soziales Umfeld auch ein bisschen nach 5 Jahren neu aufbauen, weil die Leute sind natürlich nicht mehr dieselben wie vor 5 Jahren. Aber das gleicht es nicht aus zu dem, was man zurücklässt, also an Möglichkeiten der Berichterstattung.
Mir kreist noch im Kopf, dass ich gehört habe, Linda Staude wollte ursprünglich Medizinerin werden. Ist es gut für uns, dass Sie keine Ärztin sind?
Ich glaube schon. Also ich würde nicht sagen, dass ich meine Patienten umgebracht hätte. Aber
immerhin.
Aber ich meine, das, worüber wir gerade sprachen, diese Neugier, dieses ständig Neue, diesen ständigen Wechsel auch, den ständig neue Leute kennenzulernen, das ist, glaube ich, im Beruf des Mediziners, so wertvoll er seine Arbeit natürlich ist. Und man kann diskutieren, ob das Leben retten vielleicht wertvoller ist, als Informationen zu verbreiten. Aber für mich persönlich, aus der Sicht, wie mein Leben gelaufen ist, finde ich, es hätte nicht besser laufen können.
Und Journalistin eben vor allem fürs Radio, obwohl Sie alles ausprobiert haben. Zeitung, Film, Fernsehen. Sind Sie eine ganz überzeugte Radiofrau?
Ich liebe das Radio, ja. Und ich finde es einfach, ja, es gibt einem die Möglichkeit, akustische Elemente einzubauen, was in der Zeitung natürlich nicht möglich ist. Also von Geräuschen, von Musik, von Atmosphäre, von natürlich O-Tönen, also von Dingen, die die Menschen selbst gesagt haben. Das ist der große Vorteil gegenüber den Printmedien. Aber es hat auch den großen Vorteil zum Fernsehen, dass ich die Bilder mit meiner Sprache, mit meinem Text im Kopf des Hörers schaffe. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich einen super Kameramann hat, der die Bilder macht und ich mache da noch ein bisschen Text drauf, der irgendwie zu den Bildern passen muss, sondern das, was ich schreibe, darin bin ich frei. Und das ist der große Vorteil gegenüber dem Fernsehen.
Kann ich verstehen. Andererseits, wenn man so ein Thema hat wie Klimawandel, die Dürren in Afrika, haben Sie zum Teil wirklich schon mitbekommen, die wirklich über einen Hitzesommer, wie wir das hier kennen, weit hinausgehen, die das Überleben von Regionen ja auch gefährden. Da ist man mit einer Kamera natürlich auch sehr wirkungsvoll dabei.
Ich sage nicht, dass das Fernsehen nicht wirkungsvoll ist. Im Gegenteil, also wenn es um das Erregen von Emotionen geht, sind Bilder, die sagen natürlich mehr als 1000 Worte, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben beim Fernsehen oft so, dass alles, was an Informationen kommt, an Hintergrund, hinten runterfällt, weil sie dafür nicht die Bilder haben. Das heißt, wenn sie den Leuten mehr oder weniger die Welt erklären müssen, weil Hunger, Dürre macht ja keinen Hunger, sondern sie müssen auch erklären, wo kommt dieser Hunger her.
Dann ist das Bild vorbei und
dann ist das Bild vorbei und man hat keine Zeit und man hat auch kein Bild, auf dem man es erklären kann.
Das Wort appelliert eben auch mal an den Verstand. Linda Staude ist zu Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Gibt es eine Region, gibt es einen Ort, der Sie vielleicht auch noch mal ganz privat, ohne gleich darüber im Mikrofon reden zu müssen, der Sie so anzieht, dass Sie da unbedingt noch mal hin möchten, Frau Staude?
Also an erster Stelle würde mir da Äthiopien einfallen. Äthiopien ist ein unheimlich vielseitiges Land und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass man als Journalist da ein bisschen eingeschränkt unterwegs ist, weil jeder Satz, der gesagt wird, der muss genehmigt werden und ich glaube, da auf eigene Faust privat unterwegs zu sein, würde die Sache erleichtern. Ich meine, das kann ich dann zwar nicht berichten, aber das kann ich dann wissen und sehen und die äthiopischen Menschen sind einfach unglaublich freundlich und es ist ein Erlebnis, dorthin zu fahren.
Was möchten Sie sich denn da vor allem angucken, also jenseits des Staatswesens?
Also Äthiopien hat unheimlich viel zu bieten. Also es ist natürlich, die versuchen ja auch ein touristisches Land zu werden, aber Äthiopien hat eine sehr, sehr reiche Geschichte. Die Bauten, die Überbleibsel davon sind noch da. Die Religion spielt eine große Rolle und es ist einfach landschaftlich unglaublich abwechslungsreich. Also wenn sie aus Addis rauskommen, was ja schon relativ hoch liegt, dann kommen sie über eine Straße, die Italiener, die mal einstens noch gebaut haben. Das heißt, also sie ist in einem relativ guten Zustand und auf einmal gucken sie auf den Höhenmesser und sind auf 3000 Meter Höhe. Also das ist so hoch wie die Alpen. Und sie haben es gar nicht gemerkt. Also es ist ein tolles Land.
Also der nächste Urlaub steht schon fest und die nächste Urlaubsvertretung womöglich auch, Frau Staude.
Das hoffe ich doch.
Das haben jetzt nicht alle, aber zumindest viele gehört. Linda Staude war das. 5 Jahre Korrespondentin in Nairobi, jetzt mit ihrer Familie zurück in Köln und, wenn ich es richtig rausgehört habe, noch beim Einleben.
Oh ja.
Alles Gute dabei. Vielen Dank für diese Stunde, Frau Staude.
Ich bedanke mich auch.